der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 641. Heute sprechen wir über Wrestler, die bei AEW gescheitert sind. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo.
Ja, analog zu dem, wer ist bei WWE gescheitert, sprechen wir jetzt auch mal über AEW Wrestler Talent, die bei der neuen Promotion, bei der fünfjährigen Promotion von Tony Khan vielleicht nicht ganz so durchgestartet sind, wie man sich das erhofft hat. Wir quatschen heute drüber. Aber Markus, das ist ja momentan auch wirklich, man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist eine kleine Verschnaufpause, aber ich glaube, der Oktober, der wird nochmal spannend. Oder haben wir Bad Blood, wir haben Wrestle Dream, also da passiert einiges. Und wir dürfen nicht vergessen, wir bekommen auch sehr oft Fragen, wie sieht denn das jetzt aus mit der TV-Situation von AEW? Noch ist die Tinte nicht trocken, noch gab es kein offizielles Statement. Wenn ein Statement kommt, dass ein neuer TV-Vertrag für AEW da ist, dann werden wir beiden Hübschen uns hier hinsetzen und dazu auch ein Breaking-News-Video machen, richtig?
Genau, das wäre der Plan. Also ich hoffe, das passt auch in unsere Wochenplanung hinein. Ich hoffe, der gute Tony Khan nimmt ein bisschen Rücksicht auf uns. Nein, aber das hätten wir auf jeden Fall geplant. Also es gibt ja jetzt gerade wieder ein paar neue Erkenntnisse. Also wir haben schon ein ganz gutes Gefühl, in welche Richtung das Ganze wohl gehen wird. Aber klar, im Magazin sprechen wir natürlich über das eine oder das andere, aber sozusagen, wenn es hier wirklich auch was zu analysieren gibt, wenn wir konkret wissen, was läuft jetzt in Zukunft wo, wie viele Millionen fließen, was ja können wir dann, was kann Tony Khan sich vor allem dann noch leisten, langfristig, dann werden wir dann natürlich ausführlich drüber sprechen. Soll ja angeblich diesen Monat noch zu 90%, hat das zumindest angekündigt, passieren.
Ganz genau, und deswegen, wir haben auch schon letzte Woche im Wochenend-Podcast noch drüber gesprochen, wohin geht die Reise da für AEW. Jetzt diese Woche im Magazin haben wir es erstmal ein bisschen außen vor gelassen. Eben genau deswegen, weil ich will auch nicht jetzt irgendwas verbreiten, was nicht bestätigt ist. Und dann müssen wir im nächsten Podcast wieder sagen, nee, das ist ja alles falsch, was wir erzählt haben. Deswegen, wir hoffen einfach, dass das jetzt nächste Woche passieren wird. Und wenn das passiert, dann bekommt ihr es bei uns natürlich dann auch entsprechend analysiert. Auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr dann gerne vorbeischauen. Sobald das Video online ist, kriegt ihr das garantiert mit auf unseren Social-Kanälen, auf dem Discord. Und ja, da könnt ihr euch da auf jeden Fall drauf freuen. Ansonsten, lieber Markus, ich habe schon angesprochen, Bad Blood, andere Shows stehen noch vor der Tür. Also jede Menge Content, der auch da auf euch wartet. Unterstützt uns natürlich auch gerne hier bei unserer Arbeit. Schaut da auf Patreon und auf Steady vorbei. YouTube-Kanalmitgliedschaften gerne mal schauen. Aber so, jetzt kommen wir aber hier zum Thema, lieber Markus. Natürlich, wer ist bei AEW gescheitert? Das klingt immer so streng und so böse, aber es ist auch eine schöne Schlagzeile. Und wir schränken das natürlich auch so ein bisschen ein, indem wir auch sagen, ja, weil wer hat denn vielleicht nicht das Potenzial abgerufen, was eigentlich vorhanden ist? Wer ist vielleicht nicht so eingesetzt worden? Weil, das haben wir auch schon beim WWE-Podcast gesagt, es gibt im Wrestling 1000 Gründe, weshalb vielleicht ein Wrestler, eine Wrestlerin in einer neuen Promotion oder in einer bestehenden Promotion nicht so zündet, wie man das für sich vielleicht erhofft hat.
Genau, und ich würde auch sagen, vielleicht sogar, wer hat noch nicht das volle Potenzial erreicht, weil wir haben da einige Namen dabei, wo ich davon ausgehe, dass das sieht in einem Jahr vielleicht ganz anders aus. Aber wir haben natürlich Leute dabei, wo wir sagen, da hatten wir uns vor 3 Jahren eigentlich schon erhofft, dass es anders aussehen wird. Also man weiß es natürlich nie so genau.
Genau, und wir machen das so wie beim letzten Mal auch. Wir spielen so ein bisschen Ping-Pong. Also der eine pickt sich hier einen Namen raus. Wir haben so eine schöne, lange Liste, weil es sind alle gescheitert, Leute. Alle sind gescheitert. Nein, und dann spielen wir ein bisschen Ping-Pong hin und her und diskutieren dann, wieso, weshalb, warum, was sind unsere Punkte. Und ich glaube auch, da werden wir das ein oder andere Mal diskutieren. Markus, ich überlasse dir als höflicher Gastgeber hier, überlasse ich dir den ersten Pick.
Ja, ich glaube, den ersten, über den wir sprechen würden, einfach weil der Kontrast halt jetzt, wo er gelandet ist, bei der WWE so hoch ist, das ist ja natürlich Cody, also mittlerweile Cody Rhodes. Damals durfte den Rhodes-Namen ja nicht verwenden. Eins der Gründungsmitglieder, kann man sagen, von AEW oder zumindest jemand, der ja ganz, ganz stark daran beteiligt war, dass es auch sozusagen mal Potenzial für AEW gibt, damals auch mit der All-In-Veranstaltung. Ja, hat relativ früh hier sozusagen auf den Titel verzichtet. Also hat er hier ein Match verloren, wo er gesagt hat, wenn er hier verliert, darf er nie wieder um den Titel antreten. Somit schon mal aus dem Rennen raus. War dann entsprechend TNT-Champion, hat aber auch nie so ganz diese Crowd-Connection bekommen. Also wenn man sich anhört, wie Cody jetzt gefeiert wird, teilweise wurde da schon ausgebuht, auch bei AEW. Also irgendwie in diesem Umfeld hat das für ihn nicht funktioniert. hat aber für ihn natürlich enorm Vorteile gehabt, weil wahrscheinlich wäre er nicht bei der WWE auch in dieser Position eingestiegen, wo er jetzt ist, wenn er nicht bei AEW eine große Rolle gespielt hätte.
Es ist eben auch eine interessante Personalie, weil wir haben damals zum Ende seines Runs bei AEW auch drüber gesprochen, Mensch, vielleicht bekommen wir ja diesen Homelander Cody, ne, der eigentlich glaubt, er ist der Held und er ist der strahlende Supermann, aber er ist eigentlich der Böse und der so komplett desillusioniert daherkommt. Den haben wir leider nie bekommen. Also es wäre natürlich auch eine interessante Charakterwendung für die Zukunft gewesen. Ich glaube auch, dass gescheitert ist vielleicht hier sehr streng formuliert, aber ich glaube, man hat hier nicht das volle Potenzial, das Star-Potenzial vor allem in einem Cody abgerufen, weil da war wirklich eine Menge möglich mit ihm. Der war immer jemand, der für die großen Fäden drin gewesen ist und der auch für die großen Matches gesorgt hat, der auch, wie ich finde, mit seiner Art und Weise zu wrestlen bei AEW so wichtig herausgestochen ist. Und gerade am Anfang, naja, ich meine, wir erinnern uns alle an das Match zwischen Cody und Dustin Rhodes. Ich meine, das ist ja ein Klassiker damals gewesen. Auch die Geschichten, die er dann später gehabt hat, natürlich super wichtig. Aber nichtsdestotrotz eben jemand, der vielleicht auch aufgrund dieser Idee mit dem du kriegst quasi keinen World-Title-Shop mehr, das hat ihm schon geschadet, weil dadurch natürlich auch ein Talent eingeschränkt ist. Und er hat dann darauf bestanden, dass man das durchzieht, war vielleicht nicht die beste Idee, deswegen verschenktes Potenzial auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass wenn man ihn bei AEW so gebookt hätte, wie man dargestellt hätte, wie man es jetzt bei WWE macht, der wäre schon längst aus der Halle geboot worden, oder?
Ja, also das. Du hättest halt auch natürlich jemanden haben müssen. Also du hast jetzt hier natürlich bei der WWE gab es diese aufgelegte Storyline mit Roman Reigns, der auch als Heel sehr lange etabliert war als Champion. Dann hat man hier gesagt, naja, er möchte hier sozusagen den Traum erfüllen, den sein Vater sich nie erfüllen könnte, nämlich hier den Titel holen. Er hat sich einen anderen Traum schon erfüllt im Vorfeld. Also man hatte ja hier diesen NWA-Titelgewinn hier von Nick Aldis, damals noch bei All In, wo er sozusagen den Titel, den sein Vater ja auch hatte, mehrfach sich geholt hat. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte funktioniert hätte. Also du hättest halt wirklich einen großen Heel haben müssen, der den Titel hat und du hättest irgendwie konstruieren müssen. Also jetzt hier kann er der große Weltmeister werden, das, was seinem Vater so nie gelungen ist. Aber seinem Vater ist halt nie gelungen, den in der damaligen WWF den Titel zu holen. Was er sehr gut und sehr schlau gemacht hat, er hat halt schon von seinem Vater viel gelernt und viel mitgenommen. Und Dusty Rhodes war immer jemand, der gesagt hat, okay, wenn es in einem Territory, in einer Liga nicht mehr funktioniert, dann gehe ich eben woanders hin und versuche dort einfach meine Position zu verbessern. Und das hat auf jeden Fall gemacht und ich möchte auch nicht ausschließen, vielleicht in ein paar Jahren könnte er auch wieder den Schritt zurückgehen, könnte sagen, so jetzt bin ich hier der ultimative große WWE-Superstar und jetzt hole ich mir sozusagen den großen Erfolg nochmal auf der anderen Seite und das große Geld. Also er wird auf jeden Fall, wenn er das möchte, auf jeden Fall einen kleinen Krieg sicherlich auslösen, auch wer ihn mit dem meisten Geld bewerfen darf.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist die Hauptfrage an der ganzen Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, ob er da nochmal zurückgehen wird. Ich glaube, WWE wird ihn mit sehr, sehr viel Geld bewerfen und die werden ihn halten wollen. Also ich meine, der ist ja auch super in der Außendarstellung. Wir haben es jetzt schon gesehen, dass der auch quasi hier in eine Position von einem Triple H einfach auf Pressekonferenzen eingenommen hat. Und mit der Presse gequatscht hat beim Bash in Berlin. Du warst ja selber da. Also ich glaube, gerade für solche Aufgaben kannst du halt einen Cody super nehmen. Und WWE wäre dumm, wenn man ihn halten könnte, das nicht zu tun. So, allein auf lange Sicht.
Naja, vor allem, es ist jemand, der ja doch, also er hatte ja eine EVP-Rolle, die war ja nicht nur am Papier, sondern er hatte ja wirklich im Management von AEW auch eine Rolle. Und solche Leute wachsen natürlich auch nicht auf Bäumen. Und TKO, klar, die holen sich hier natürlich ihre Manager und ihre Leute aus dem ganzen Umfeld. Aber jetzt jemanden, der wirklich das Wrestling-Business kann und auch noch gewisse politische und Management-Fähigkeiten mitbringt, wie es halt ein Paul Levesque zum Beispiel jetzt tut, so viele Leute hast du hier nicht. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwann mal einem Cody Rhodes auch vielleicht eine Management-Position im TKO-Konzern anbieten wird.
Das, genau sowas meine ich halt, ne? Den kannst du im Prinzip, wenn Triple H vielleicht auch nicht mehr will, nicht mehr kann, darf man auch nicht vergessen, der hatte auch schon gesundheitliche Probleme, jetzt geht's ihm offensichtlich wieder gut, aber weißt du auch nicht, ne? Cody wäre super gemacht für, ne? Den kannst du super gut vorschicken als Spokesperson, als Representative, der hat die Ahnung, wie das alles läuft. Insofern, der hat ja auch einfach diesen langen Weg, diesen langen Karriereweg Karriere begonnen mit der Geburt quasi. Ne? Das kannst du ja echt nicht anders sagen. Machen wir trotzdem mal weiter hier mit dem Hauptthema. Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, das ist halt was, da kann man Stunden drüber diskutieren. Ich pick mir jemand raus, da haben wir eigentlich vor einiger Zeit gesagt, Mensch, irgendwann steht der auf jeden Fall im Main Event und der wird ein ganz, ganz großer Name werden. Und das ist ein Wardlow. Wir erinnern uns dran, dass der als Bodyguard erstmal aufgetreten ist. Und da war der halt so cool, ne? Wie damals, fast schon wie Diesel damals neben Shawn Michaels. Oh, der ist so cool und der hat so einen Look gehabt. Und wir haben alle so darauf gewartet, dass der endlich ausbricht aus der Beziehung mit MJF. Tja, und dann ist er ausgebrochen. Normalerweise ist MJF zur gleichen Zeit dann auch bei AEW ein bisschen ausgebrochen. Und dann ist sein großer Moment dann bei Double or Nothing damals, der ist ein bisschen kaputt gegangen, weil alle haben nur über MJF gesprochen, obwohl Wardlow hier ganz klar gewonnen hat. Das war 2022. Und klar war der dann TNT-Champion, aber der konnte doch nie so wirklich das abrufen, was es hier eigentlich gegeben hat. Also das lag aber nicht unbedingt nur an ihm, weil ich finde, auch er hätte sich weiterentwickeln können. Da hat man auch nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt unbedingt den Sprung nach vorne machen will. Aber auch vom Booking her war es ja immer wieder das haben wir bei sehr vielen AEW-Wrestlern, dass wir so ein Start-Stop-Booking haben. Die werden mal gepusht, dann versinken sie wieder in der Midcard, dann werden sie wieder gepusht, dann versinken sie wieder irgendwie. Und bei einem Wardlow hat mir da auch von der Darstellung, von der Präsentation, aber auch von der Konsequenz der Inszenierung des Charakters total viel gefehlt. Ich habe niemanden erlebt, der so schnell super interessant gewesen ist und dann noch viel schneller total uninteressant geworden ist.
Ja, vor allem man hat halt mehrfach ein bisschen den Fehler von ihm gemacht. Jetzt war er hier natürlich bei MJF drin, jetzt zuletzt war er hier im Undisputed Kingdom, da hat man sozusagen wieder genaues gesagt, also wir werden dich nicht so schlecht behandeln wie Wardlow und ein bisschen vollwertiges Mitglied. Dann ist man aber sehr, sehr schnell dazu übergegangen, ihm sozusagen vorzuwerfen, dass er es doch nicht irgendwie bringt. Dann hat er hier das Match gegen Samoa Joe, das war auch sein letztes Match, das war im März diesen Jahres, also ist auch schon wieder über 6 Monate her, dass wir den eigentlich ja in einem aktiven Match gesehen haben. Da hat er jedenfalls verloren. Dann gab es hier so ein bisschen schon diesen Tease. Jetzt gibt's vielleicht diesen Turn gegen Adam Cole. Also man erzählt hier mit ihm immer wieder so eigentlich diese gleiche Geschichte. Ja, zwischendurch gab's, glaube ich, dann nochmal gegen Luchasaurus hat er zum Beispiel verloren. Dann gab's ja ein paar andere Fäden noch, die aber alle nie so wirklich hundertprozentig gezündet haben. Und
bei Friseur war er, das geht auch nicht.
Genau, richtig. Dann hat er eben den TNT-Title, hat er zwar mehrfach gewonnen, aber auch wieder verloren.
Aber auch da nichts, woran du dich erinnerst, oder? Also, ich meine, klar, du weißt ja, er war TNT-Champion, aber genau. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was waren denn jetzt so die größten Momente? Also, da kann ich dir mehr große Momente von Cody als TNT-Champion aufführen.
Ja, vor allem dann gab es mit Powerhouse Hobbs diese Fehde, die er aber eigentlich auch in Wahrheit verloren hat, mitten im Push eigentlich. Also, das war irgendwie immer so Stillstand. Der hat nie so den nächsten Level erreicht. Und es ist auch immer so die Frage, wo willst du denn hin mit ihm? Also TNT-Champion, das war schon sowas. Dann hat man diese Winning-Streak gehabt, wo du natürlich auch sagst, okay, was passiert jetzt? Also entweder gewinnt der Typ immer oder er muss halt mal verlieren. Nur wenn er verliert, gegen wen? Das muss ja dann auch irgendwie eine Rolle spielen. Ja, MJF hat er da eigentlich sehr, sehr schnell abgefrühstückt. Da ist aber dann auch nichts mehr draus geworden, also auch nachdem MJF dann wieder zurück war. Ja, schwierig. Also der ist da irgendwo in der Position, wo er auch nicht wirklich rauskommt. Und für mich ist das auch jemand, wo ich mir vorstellen könnte, wenn der doch mal vielleicht den Weg auch zu WWE oder zu NXT geht, vielleicht auch, dass man sozusagen sagt, jetzt erst recht, jetzt zeigen wir mal AEW, wie man so jemanden wie Wardlow richtig bookt.
Wir sprechen immer wieder darüber, dass Wrestlerinnen so einen Wechsel einfach sehr, sehr gut tun kann. Und ich glaube, dass ein Wardlow, weil der jetzt auch schon so Ewigkeiten dabei ist, das klingt jetzt so blöd, Ewigkeiten, aber der ist quasi seit Beginn ist er dabei. Ne? Der ist seit 2019 ist er dabei, der ist jetzt 5 Jahre da. Und gefühlt ist er für mich verbrannt. Also außer man repackaget den jetzt wirklich auf eine komplett geniale Art und Weise, wenn der hat ja auch Verletzungspech gehabt, darf man auch nicht vergessen, da kommt ja auch sehr oft mit dazu. Aber wenn das dann eben nicht passiert, dann würde ich sagen, Tapetenwechsel, geh zu WWE, geh vielleicht auch mal in die Independence, geh nach Japan, worauf du Bock hast. Der ist auch nicht mehr so der Allerjüngste, der ist 36. Das heißt, da muss man ja auch mal gucken, wo geht denn der hin? Weil der wird auch nicht bis 60 wresteln können. Wir sehen jetzt ja schon, dass er eben die Verletzungen da hat. Gibt ihm noch 10 Jahre um den Dreh?
Also wo ich ihn mir auch gut vorstellen könnte vielleicht, weil da gibt es auch eine Historie von so muskulösen Big Men, die dort gut ankommen, das wäre Mexiko. Das musst du halt wollen, also du musst halt regelmäßig nach Mexiko fahren oder dort leben möchten. Aber wir haben das ja gesehen, also Brian Cage, der, das ist übrigens auch ein weiterer Kandidat, über den wir vielleicht noch sprechen werden, aber der war ja in Mexiko ganz erfolgreich. Wir hatten ja Leute wie Chris Masters. Also es gibt schon für solche, ich sag mal, Big Men mit einem gewissen Look auch eine Rolle. Vielleicht wäre das so eine Lösung, dass man sagt, mit CMLL hat man ja eine gute Verbindung. Mach doch mal ein paar Monate hier. Vielleicht erfinde dich dort neu und vielleicht kann man ihn dann über diese Schiene wieder ins Produkt zurückbringen.
Ja, das war auf jeden Fall eines der Eigengewächse, ich glaube, wo wir uns alle von versprochen haben. So der bricht irgendwann aus, der wird irgendwann ein großer Name, der hier quasi auch die Marke AEW vorantragen kann. Nö. Du bist dran.
Ich bin dran. Na dann, ja, ich würde sagen, dann, haben wir schon erwähnt, sprechen wir gleich über Brian Cage.
Das machst du nur, mich zu ärgern, weil du weißt, dass ich ein Brian Cage Ultra bin.
Ja, dann komm du erstmal. Leg los, was Brian Cage angeht. Also für mich auch jemand, wo ich sage, der hat den Look, der hat das Talent und ich sehe den in der, eigentlich nicht mal in der Midcard, sondern in der unteren Midcard eigentlich. Und aus dem macht man einfach nichts. Also das ist wirklich jemand, wo ich sage, da gibt's Potenzial, das komplett brach liegt.
Ja, sehe ich halt komplett anders. Ich habe die Faszination Brian Cage nie verstanden. So, ja, das ist ein Big Guy, der macht Sachen, die Big Guys nicht können sollten. Mein Problem an ihm ist, mir geht diese Ausstrahlung, die er angeblich besitzen soll, die gibt mir komplett ab. Ich finde den am Mikro ziemlich grottig. Im Ring fehlt mir da auch was. Vor allem auch, was so die Matchstruktur angeht. Der ist beeindruckend, wenn du ihn das erste Mal siehst, ja. Aber kaum ein Wrestler hat sich bei mir so schnell abgenutzt wie ein Brian Cage. Und da gab es ja auch noch Vertragsprobleme, die wir damals gehabt haben. Und der war halt immer jemand, den hast du mal eingesetzt, wenn man so ein Muscle mit dabei sein musste. Ne? Den hast du mal dann gegen einen Moxley gestellt. Genauso wie es Lance Archer zum Beispiel auch ganz gern mal gemacht wird. Ne? Den holst du rein, wenn du eine große Bedrohung für ein Babyface brauchst. Und dann, schick mal Brian Cage rein. Aber wir brauchen noch mehr große Muscles. Ja, hol doch die, bring doch hier die Agony-Typen mit dabei. Wie heißen sie?
The Gates of Agony.
Ja, der Gates of Agony, genau. Ich war die ganze Cage of Agony. Das ist das Trios-Match, was das Trios-Stable, was sie bilden. Hatte ich gerade nicht mehr im Kopf, dass die Gates hießen, genau. Ja, nee. Brian Cage ist für mich jemand, das ist ganz gut, wenn du den so auf Abruf hast, aber den dauerhaft in irgendeiner Position zu sehen, habe ich halt nie so richtig verstanden. Der erschließt sich für mich nicht. Ich weiß, viele Leute mögen den. Der verkörpert halt ganz vieles von dem, was ich am Indie-Wrestling, ich mache gerade Anführungsstriche, was ich davon nicht mal mag. Und ich habe den auch schon ein paar Mal live gesehen. Der ist halt, ich finde den stinke langweilig. Tut mir leid. Aber es ist ganz subjektiv. So, jetzt darfst du mir Kontra geben oder darfst sagen, Olaf, du bist der weiseste Mann, den ich kenne.
Nein, also ich würde es vielleicht sogar ein bisschen ausweiten. Nämlich, ich sehe da ein systemisches Problem bei AEW, dass wir mal dieses schöne Vokabular auch verwendet haben. Es sollte ja mal hier geben Meat Madness, also sozusagen die großen Typen. Und ich habe hier einige auf der Liste, wir müssen ja nicht einzeln besprechen, aber ich sag mal, wir haben hier einige von diesen, ich nenne es mal Meat Talents, also massige, muskulöse Leute, denen wir teilweise ein bisschen, ja, wo wir Potenzial gesehen haben und die ich alle hier auf meiner Liste habe, die nicht das Potenzial erreichen. Also jetzt haben wir über Wardlow gesprochen, wir haben über Brian Cage gesprochen. Lance Archer hast du erwähnt. Ich würde noch Miro mit hineinwerfen. Ich würde noch Keith Lee mit hineinwerfen. Habe ich da noch jemanden, der in dieses Schema passt? Aber das sind für mich alles so Namen, wie du sagst, die hole ich mal so aus der Mottenkiste, wenn ich einen großen Typen brauche. Gut, Keith Lee war jetzt oder ist auch lange verletzt, der hatte gesundheitliche Probleme, den würde ich da ein bisschen rausnehmen. Der hat ja auch mit Swerve Strickland im Team ganz gut funktioniert. Powerhouse Hobbs ist auch so jemand, auch gerade verletzt. Also da haben wir natürlich unterschiedliches Potenzial gesehen. Leute wie Lance Archer haben wir auch gesehen bei New Japan. Also da wissen wir eigentlich, dass die ja grundsätzlich funktionieren. Aber das Problem ist, du hast vielleicht ein bisschen zu viele dieser Giganten und vielleicht bräuchten wir wirklich das. Vielleicht bräuchten wir, also nicht, dass ich jetzt ein Advokat davon bin, noch mehr Titel bei AEW reinzuholen, aber vielleicht bräuchten wir so eine Art Super Heavyweight Title, einen Giant Title, einen Meat Title, wo ich all diese Leute einfach nur... Das ist ja okay. Ich kann ja pro Show oder pro Pay-Per-View mein großes Meat-Match machen. Jetzt haben wir vielleicht dort die Gegenthese, die Antithese zum Cruiserweight-Match. Wir haben hier nur Leute über 275 Pfund oder so. Die sollen sich hier ordentlich kloppen um einen Titel, damit die auch irgendeinen Sinn haben. Und vielleicht kann ich diese ganze Division und diese ganzen Leute, die alle irgendwie suboptimal eingesetzt werden, vielleicht kann ich die dann irgendwie sinnvoll verwerten. Für mich fallen die mehr oder weniger intensiv alle in die gleiche Kategorie. Die sind alle da. Und die haben alle nie ihr ganzes Potenzial erreicht. Und es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Gründe bei den unterschiedlichen Leuten. Bei Miro wissen wir ja auch, da gab es Backstage immer wieder mal Probleme. Der hatte seine eigenen Ideen für gewisse Storylines. Aber so wirklich gezündet haben die alle nicht.
Nee, Miro kannst du auch da wirklich direkt mit reinnehmen. Muss man ganz klar hier nennen. Also der kam rüber, alle haben gesagt, jetzt wird er richtig gut eingesetzt, endlich, ne, der Zerstörer, der damals hätte sein sollen, aber John Cena hat ihn unten gehalten und dann hat es irgendwie trotzdem nicht funktioniert, ne, eben wie du gesagt hast, ne, der seine eigenen Vorstellungen gehabt hat, dann auch am Anfang, wie ich sehr langsam gestartet ist, das haben wir ja bei vielen gesehen, die zu AEW gekommen sind, wo es erstmal langsam losging und dann erst im späteren Verlauf quasi wirklich in die Vollen gegangen ist, wo du gerade hier die Meat-Category aufgemacht hast. Ich habe noch zwei Leute, die fallen da auch rein, auch wenn sie nicht so richtig aktiv gewesen sind. Aber ich glaube, über die zwei können wir auch mal ganz kurz sprechen. Was ist denn mit Mark Henry und Paul White? Also gut, Mark Henry hat man ja quasi als Ansager und auch als Berater, Backstage-Persönlichkeit hier quasi mit reingebracht. Paul White hat auch einige Male gewrestelt. Sind die für dich bei AEW gescheitert?
Ja, bei Mark Henry ist es ein bisschen schwierig. Also der hatte ja wirklich mehr eine Backstage-Rolle, war ja auch so ein bisschen in der Mentor-Rolle. Ich glaube auch für Leute wie ein Powerhouse Hobbs. Der hat sich jetzt ist er ja wieder ein bisschen näher an WWE dran. Sein Sohn wird ja dort auch wohl demnächst zu sehen sein. Das heißt, natürlich ist das so ein bisschen ein Fall von Wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Der hat sich ja zuletzt auch ein bisschen nach dem letzten Pay-Per-View ein bisschen despektierlich auch geäußert zu einzelnen Spots. Also bei dem ist es ein bisschen schwierig, weil von dem hat man für mich ein bisschen zu wenig auch mitbekommen, was der so tut. Bei Paul White, den hat man ja auch zunächst mal als Kommentator geholt. Der ist ja jetzt, also er hat natürlich auch seine gesundheitlichen Probleme. Der hat zwar jetzt gesagt, er wird hier mal da und dort wieder auftauchen. Also für mich ist ein Paul White auf jeden Fall jemand, wenn wir eine Meat Division bekommen, dann würde ich den so mal ein, zweimal im Jahr als Special Attraction dort irgendwie unterbringen. Und ja, für mich ist das eher sowas, also wir haben ja den letztes Jahr bei All In gesehen, in diesem Engel. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich den nochmal wirklich als regelmäßigen Wrestler im Ring sehen müsste. Ich glaube, dass der ganz gut wäre, entweder als Mentor für einer von diesen Big Guys, dass er sagt, ich erkläre dir jetzt mal sozusagen, was du hier richtig machen musst, wenn du so erfolgreich werden willst wie ich.
Er hat ja selber hart gelernt, ne? Wenn man sich Interviews mit dem Undertaker anhört, wie der sich den guten Big Show damals zur Brust genommen hat, ja. Mhm.
Genau. Oder andererseits, dass du ihn halt wirklich irgendwo in so eine Mentorenrolle für den Jüngeren oder halt, ja, du kannst ihn natürlich immer in so einem Veteranen- und oder Comedy-Trio oder so einsetzen. Wie gesagt, da bei dem ist es wahrscheinlich spannender. Also Potenzial verschenken vielleicht eher, dass man sagt, ich habe da jemanden mit sehr, sehr viel Erfahrung, der auch jahrelang on top war bei WWE und ich weiß nicht, ob man den zum Beispiel Backstage optimal einsetzt, dass der dort einfach sein Wissen weitergibt.
Ich habe gerade so überlegt, glaubst du, man kann irgendwie so eine AEW-Grillparty machen und es ist dann Meet and Greet?
Wäre vielleicht eine Variante, ja.
Ja, also wir können da weitergehen, finde ich. Also mit den ehemaligen WWE-Lern, wer auf jeden Fall bei AEW auch überhaupt nicht funktioniert hat, aus diversen Gründen, ist ein Andrade. Also der hatte seine sehr, sehr guten Matches, muss man hier sagen. Aber gezündet hat er überhaupt nicht. Es gab Backstage-Probleme. Es gab jetzt auch keine wirklich großen Geschichten, die er da vorangetragen hat. Also, Markus, das Andrade, da haben wir auch gedacht, dass der eine größere Nummer werden könnte, allein weil er eben sehr stark über die Workrate geht. Hat aber auch nicht so richtig funktioniert bei AEW.
Nein, also gar nicht irgendwie. Der war hier, ja, gute 3 Jahre da. Und das musste ich jetzt tatsächlich gerade parallel nachschauen, weil ich hätte jetzt nicht mal sagen können, wie lange wir den wirklich im Detail gesehen haben. Und ja, ich glaube, der war halt nie zu 100% glücklich dort. Also das ist einer von denen, glaube ich, der kommt ja aus Mexiko, war in den USA, ist natürlich hier auch in der Flair-Familie drin, also mit Charlotte Flair verheiratet. Und ich glaube, für den war das irgendwie so halt, ja, ich mache das eben, weil ich halt Wrestler bin und irgendwie mein Geld verdienen möchte. Aber ich glaube, der war mit Herzen eigentlich immer bei WWE, ist ja auch bei erster Gelegenheit wieder zurückgegangen, als man ihm das auch angeboten hat. Also man hat ja auch damals, er war ja auch in diesem furchtbaren letzten Match von Ric Flair, das nicht bei AEW war, involviert. Also man hat ihn ja auch nicht irgendwie mit Ric Flair oder so jetzt zusammengespannt, als der mal kurz auch bei AEW war.
Zum Glück nicht,
aber das hätte zumindest noch irgendwo vielleicht gepasst, dass man sagt, das ist hier tatsächlich der Schwiegersohn, der hat jetzt hier irgendwie die Legende hinter sich. Also der hat für mich gar nicht funktioniert bei AEW. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen daran liegt, dass der wahrscheinlich auch gar nicht so unbedingt wollte.
Okay, dann bist du wieder dran.
Ja, dann bleiben wir vielleicht gleich in Mexiko und ich würde hier Rush in den Ring schicken. Der ja auch, also den das ist auch so ein Kandidat, den hole ich immer dann raus, wenn ich ein gutes Match brauche. Der ist auch entsprechend hart und gut unterwegs. Aber ich vermisse auch so ein bisschen die Story. Also man hat ihn ja versucht, auch ein bisschen mit anderen Mexikanern zusammenzupacken. Das hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Bei dem sehe ich durchaus noch Potenzial. Ich verstehe auch nicht, warum man den nicht Richtung CMLL mit den Leuten von dort ein bisschen mehr einsetzt, weil von dort her kommt er ja. Ich vermisse das auch ein bisschen, auf diese ganze LIJ-Geschichte einzugehen. Also jetzt auch, wenn man Leute von New Japan da hat, so die große Reunion vielleicht mit Naito oder mit anderen. Also da passiert mir ein bisschen zu wenig, was wirklich jetzt auf seinen Charakter passt. Ja, also der funktioniert im Ring. Aber da fehlt mir irgendwie das Charisma, das er hat, kann er nicht so gut ausspielen. Und in den Storylines kommt ja der eigentlich so gut wie gar nicht vor.
War der nicht auch mal Teil der Family?
Ja, genau, das ist ja die Family gab's, dann war es ja mal irgendwie das Hardy Office. Ja, wobei, nein, ich glaube, da war gar nicht, denn das war tatsächlich Andrade, aber das siehst du, wie austauschbar das Ganze ist. Aktuell, weil du Family sagst, nein, er ist eigentlich tatsächlich gerade Teil der Don Callis Family, aber ja, die sehen wir, also die Don Callis Family besteht gefühlt gerade aus Kyle Fletcher und Takeshita. Ja, Rush fehlt mir, mir fehlt zum Beispiel auch ein Trent Barretta, der ja eigentlich Teil dieser Family auch ist. Gut, Powers Hobbs haben angesprochen, der ist verletzt. Aber ja, auch ein Rush kommt hier aktuell auch in dieser Storyline gar nicht vor.
Nee, es ist halt einfach auch so random, wie er teilweise eingesetzt wird, ne? Und natürlich dann auch teilweise sehr oft bei den kleineren Shows, bei Rampage, bei Collision. Und dadurch ist er dann eben auch raus. Ne? Ich glaube, sein letztes Match hat er zumindest laut Cage Match wirklich dann als Teil der Family bestritten, an der Seite von Kyle Fletcher bei AEW gegen KM und Red Titus. Ja gut, jetzt kommen wir mal wieder hier, wenn ihr den Podcast hört, hebt die Hand, wenn ihr euch Rampage jede Woche anschaut. Ne? Das ist halt eben auch was dann an vielen Leuten einfach vorbeigeht. Und ich finde,
Rush spielt, das letzte Match war tatsächlich, ich habe sie gerade bei Cage Match offen, das war tatsächlich bei Dynamite, aber allerdings hier in dem Six-Man mit Roderick Strong und dem Beast Mortos, also eigentlich auch wieder Leute, die mit seinem eigenen Stable gar nichts zu tun haben.
Ja, eben, ja. Ja, aber deswegen, aber das ist am 7.8. und ja, das, genau. Was ich gemeint habe, ist am 14.8. Also ist mein später. Ah,
okay, dann fehlt das hier bei Cage Match oder ich sehe es nicht.
Aber du siehst es nicht. bei mir ist es da. Keine Ahnung.
Spannend. Dann müssen wir mal bei den Kollegen von Cage Match nachfragen.
Hast du ja einen veralteten Cache hier oder sowas bei dir gespeichert?
Ich hab keine Ahnung. Okay, aber ja. Es hilft halt Rush auch in seiner Position bei AEW nicht, dass wir nicht mal genau wissen, wann wir ihn jetzt zuletzt gesehen haben.
Und dabei bringt er ja so viel mit. Ich meine, der hat bei Ring of Honor ganz gut funktioniert, muss man sagen. Und der hat schon eine Ausstrahlung. Ich glaube, man muss die aber auch vielleicht mal so ein bisschen stärker an das Produkt anpassen und sich vielleicht da auch überlegen, was macht man mit denen? Du hast gerade gesagt, den hat man da mit anderen Mexikanern zusammengesteckt. Ja, gefühlt macht man das halt im Wrestling immer. Wenn du nicht weißt, was du Mexikanern machst, dann schmeißt die Mexikaner zusammen. Und ich verstehe das nicht, weil wir zum Beispiel einen Rey Mysterio gesehen haben, mal so als der Vorzeige-Mexikaner, Vorzeige-Luchador, der hat ab einem gewissen Punkt auch super gut funktioniert, ohne dass du da immer die Mexikaner um ihn rum haben musstest. Ne? Der dann, klar hat er seine größte Fehde wahrscheinlich mit Eddie Guerrero gehabt, aber wie gut hat er dann auch bei einer Fehde gegen den Batista gewirkt oder auch gegen Randy Orton und so weiter und so fort. Da geht halt mehr und ich verstehe nicht, warum man gerade bei den Mexikanern da so Probleme damit hat. Das ist aber nicht nur bei AEW der Fall, sondern es ist auch bei WWE der Fall. Da sehen wir auch die LWO und so, ne, wo man die einfach alle mit reinschmeißt quasi. So, wen haben wir denn noch? Ich nenne hier an der Stelle, ich gehe mal wieder zu den älteren Herren, ich gehe zu den Hardys. Ne? Matt und Jeff Hardy, dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir die mal bei AEW gehabt haben. Das ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir auch nochmal gesehen, wie sich Matt Hardy ein bisschen umgebracht hat. Wir haben gesehen, wie Matt Hardy nicht mehr ganz so fit gewesen ist. Wir haben dann auch wieder mitbekommen, dass es Probleme gegeben hat, gerade bei Jeff Hardy natürlich. Dieser ganze AEW-Run von den Hardys war ja ziemlich desaströs, wenn man ehrlich ist. Inklusive natürlich dann auch der Suspendierung von Sammy Guevara damals. Lieber Markus, wie siehst du denn die Zeit der Hardys bei AEW?
Naja, vor allem, also kurz vor diesem Jeff Hardy hatte er ein Problem sozusagen wieder wegen Trunkenheit am Steuer. Da war ja kurz sogar, oder da war ja eigentlich sogar geplant, dass die hier die Tag Team Titel noch gewinnen sollten. Das ist halt dann dadurch, ja, auch flöten gegangen. Matt Hardy haben wir ja sozusagen während der Pandemiezeit schon bekommen. Damals ja auch ein bisschen mit seinem, ja, selbsterdachten Gimmick, das ja immer mal wieder gut funktioniert hat. Mit dem Hardy Compound und all diesen Geschichten. Aber irgendwann, also vor allem als Jeff dann dabei war, ist man natürlich dazu übergegangen, dann wollte man hier sozusagen das klassische alte Hardys Tag Team präsentieren. Und das hat halt nicht mehr, also das ist nicht wahnsinnig gut gealtert, vor allem wenn du halt doch eine, ja, vielleicht nicht unbedingt wirklich hundertprozentig starke, aber doch sehr junge und sehr agile Tag Team Szene hast. Da klappt das halt nicht mehr, wenn du halt schon, ja, jenseits der 40 bist, teilweise auch körperlich schon ziemlich angeschlagen bist. Also die Hardys hätte ich tatsächlich auch gern eher in so einer Art Mentorenrolle gesehen. Die hätte ich vielleicht so, dass sie sagen, okay, da wollen wir den einen Run noch zeigen, da wollen wir vielleicht noch zeigen mit diesem oder mit jenem Tag-Team, da mit denen können wir irgendwie, da wollen wir irgendwie mithalten. Aber es war auch ein bisschen uninspiriert, was dann passiert ist. Und ja, man hat halt einfach gemerkt, also die sind halt nicht mehr ganz auf dem Level. Und da war gerade vor allem der gute Matt Hardy natürlich auch sehr unzufrieden damit. Hat er dann auch öffentlich ein bisschen, ja, zu Protokoll gegeben, was er sich da eigentlich stattdessen gewünscht hätte. Aber da muss man ihm halt auch sagen, das hat halt von der Performance her nicht mehr gereicht. Und die hätte man halt wirklich in einer anderen Rolle. Die hätte man halt wirklich so ein bisschen als die Elder Statesman des Tag Team Wrestlings oder sowas präsentieren müssen oder wirklich als Mentoren, dass die halt sagen, okay, hier mal mit, das ist unser Team und ab und zu sind wir mit denen nochmal in einem Six-Man, in einem Eight-Man irgendwie zu sehen, aber die jetzt irgendwie so als eigenständiges Tag Team, das hier mit den jungen Wilden mithalten will, zu präsentieren. Das hat nicht so gut funktioniert. Das funktioniert jetzt bei TNA teilweise wieder besser, aber da hat man auch wieder andere Storylines drin. Also da stehen mehr die Geschichten im Vordergrund und weniger die Matchqualität.
Ich glaube auch, das ist das grundsätzliche Problem, wie man die hier präsentiert hat. Du hast die hier wieder als diese Daredevils von damals präsentiert, die jeden Kram mitgehen. Und ich glaube, das ist nicht die klügste Idee gewesen. Wir erinnern uns an die wilden Brawls, die sie gezeigt haben, vom Balkon durch den Tisch und ich habe keine Ahnung was, ne? Ich bin der Ansicht, du hättest die ein bisschen besser schützen sollen und vielleicht die auch wirklich deutlich weniger antreten lassen sollen. Gib denen gleich, wenn sie in die Promotion reinkommen. Weil da war der Bass da. Die Leute wollten die Hardys gegen die Young Bucks sehen. Gib dem eine Matchserie. Lass die, ne, Best of Five oder lass die gegeneinander wrestlen. Am Ende machst du von mir aus das eine große Match mit einem größeren Gimmick dabei. Ne, aber lass die vorher mit ein bisschen Geschichte drunter gegeneinander wrestlen, dass du das quasi schon mal aus dem Weg hast. Und danach kannst du gucken, wo du hingehst. Ne? Aber im Endeffekt hast du ja keinen wirklichen Gewinn dadurch gehabt, weil entweder hat sich gerade Jeff Hardy verletzt dabei, oder es gab andere Probleme innerhalb der Matches, ne? Auch Matt Hardy war ja jemand, der sich mal da eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. All solche Geschichten. Also, es ist hier, wie ich finde, ein riesengroßes Missverständnis gewesen. Und man hätte auch die beiden seitens der Planung einfach besser protecten können, was so ihre Möglichkeiten angeht. Ne? Du kannst nicht mit den beiden jetzt so umgehen wie, oh, es ist 2000, oder komm jetzt, ja, du kannst doch da vom Balkon springen, oder komm, mach mal, ne? Ist doch kein Problem, ne? Oder machst hier einen Match gegen Sammy Guevara und ziehst dir dabei eine Gehirnerschütterung zu. Es ist halt alles wirklich doof gelaufen, muss man ganz klar sagen. Und ich finde, die Hardys, ja, da wären diese Dream Matches gegen die Young Bucks drin gewesen. Wir haben das ja auch bekommen. Das war aber nicht so gut. Auch da gab es eine Verletzung. Ich pack's unter Kategorie Missverständnis und gescheitertes Missverständnis wirklich hier. Also schade tatsächlich, weil ich hätte die gern gesehen in einer prominenteren Rolle. So, jetzt gehe ich mal so in den auch Midcard-Bereich rein zum Talent. Also wirklich zu jemandem, wo immer gesagt worden ist, Mensch, der kann nach oben durchstarten, der kann noch größer werden, den muss man nur richtig pushen. Ich mache hier schon mal. Es ist Ricky Starks. Ricky Starks, immer jemand, wo wir gesagt haben, Mensch, der könnte ja wirklich ausbrechen aus dem, was da ist. Hat ja zuletzt auch dann nochmal dieses Team mit einem Big Bill gehabt natürlich. Und auch da haben wir gesagt, es ist vielleicht noch nicht so das, was wir uns davon erwartet haben, weil am Mikrofon und bei der Ausstrahlung, da hat er halt wirklich was drauf. Aber Markus, ich frage jetzt erstmal, da ist der Punkt vielleicht, ist vielleicht ein Ricky Starks auch so ein bisschen an dem Punkt, wo er hätte quasi aufsteigen können, war das, ich sag mal, so die schlimmste Phase, was kreativ bei AEW passiert ist. Ist er da vielleicht einfach unter die Räder gekommen oder ist er vielleicht auch jemand, der einfach Backstage da nicht so 100% reingepasst hat?
Naja, ich glaube, es ist natürlich ein großes Problem, also gerade diese Phase von seinem großen Push, der hätte kommen sollen, da hätte es eine wirkliche Fehde auch mit CM Punk geben sollen. Und das war gerade so in der Collision-Zeit, diese ganze Zeit des Own Heart Tournaments, das hat er hier zwar auch gewonnen, dieses Finale gegen CM Punk, das war aber genauso in diesem Sommer, also genau in diesen paar Monaten zwischen Juni und August, als Punk wieder da war, als wir diese großen Spannungen Backstage hatten. Und ich glaube, da ist er tatsächlich hier ein bisschen unter die Räder gekommen. Also dieses Match gegen CM Punk, das es dann ja hätte geben sollen. Ich meine, bei All Out wäre das ja geplant gewesen.
Also dann gab es Brian Danielson, ne?
Genau. Und ja, dann ist er so ein bisschen als Singles-Wrestler, hat er nicht funktioniert. Dann gab es dieses Tag-Team mit Big Bill. Das gab's aber in Wahrheit, also diesen Titel hat er dann, ja, den haben sie ein paar Monate gehalten, haben ihn dann hier gegen Sammy Guevara und Sting auch verloren. Also so wenige Monate waren es, gar nicht 4 Monate waren es. Da ist jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel mit diesem Tag Team Titel passiert. Und dann war eigentlich gerade mal seine Rolle tatsächlich hier, ja, den Titel an Sting weiterzugeben. Und danach haben wir ihn tatsächlich noch einmal in einem Tag Team Match gesehen mit Big Bill. Das war Ende März und seither findet der bei AEW eigentlich nicht mehr statt. Und da hat es auch irgendwie jetzt geheißen, ja, es gibt Backstage-Probleme, man wollte das irgendwie face-turned, das wollte er nicht, das dementiert er jetzt wieder. Also für mich ist das ein Kandidat, der ist ja auch mit Cody Rhodes ganz gut befreundet. Also ich glaube, da können wir alle die Tage und Wochen zählen, bis der mal auch wahrscheinlich irgendwo Richtung NXT oder WWE aufschlagen wird. Ich glaube, dass er dort in dem Umfeld auch tatsächlich besser funktionieren wird. Für mich war das immer jemanden, den habe ich gerne im Ring gesehen, der hat auch sein Charisma gehabt, aber dem hat man nie so wirklich, also der hatte für mich nie so wirklich ein Profil. Also wenn du mir jetzt irgendwie hier Ricky Starks hergestellt hast, ich konnte dir jetzt nicht sagen, wer ist dieser Ricky Starks, wofür steht der, was will der, was sind dessen Ziele. Das war für mich halt ein Wrestler, der durchaus mal eine gute Promo auch gehalten hat. Aber was ich mit dem jetzt konkret anfangen soll, das hat mir die Promotion irgendwie nie so wirklich erzählt. Im Team Taz war er auch noch drinnen, aber danach, ja.
Kleine Korrektur, du hast gerade eben gesagt, Sammy Guevara und Sting, das Tag-Team, das gab's nicht. Es war Darby Allin und Sting.
Es war Darby Allin und Sting. Ja, Sammy Guevara und Sting wäre doch auch mal eine schöne Geschichte gewesen.
Ja, ich glaube aber auch einem Ricky Starks, dem würde jetzt auch ein Wechsel gut tun, weil ich glaube auch, man kann ja auch nicht immer darauf hoffen, so, ja, jetzt, wenn du ihn wieder zurückbringst, dann funktioniert das schon wieder und dann wird's alles besser. So, nee, der ist jetzt 34, der ist jetzt auch an dem Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt, der muss jetzt auch dann langsam durchstarten, weißt du, und der muss auch langsam seine Rolle finden. Und ich glaube auch, das Problem, das haben wir auch bei vielen AEW-Wrestlern, ist hier auch, dass die Charakterschärfung, was du gerade schon angesprochen hast, die hat hier nicht richtig funktioniert. Der ist overgekommen, weil er halt eben Charisma hat. Und der hat was Besonderes. Aber ich finde, AEW hat es halt bis heute nicht geschafft, ihn entsprechend einzusetzen. Aber die Leute lieben den ja. Die finden ihn geil. Auch der Entrance ist geil. Der ist später natürlich noch ein bisschen aufgebohrt worden und fast ein bisschen ins Absurde getrieben worden. Aber der Entrance ist geil. Die Präsentation ist geil. Der Typ kann gut reden. Der ist im Ring gut. Nicht herausragend, aber gut. Aus dem kannst du mehr machen. Hat man nicht gemacht bis jetzt. Jetzt ist er auch unzufrieden. Und wenn er bockige Wrestler haben, dann irgendwann auch keine Lust mehr. Und dann lass den gehen. Der soll zu Cody und der soll zu NXT gehen. Da, glaube ich, wird er super funktionieren. Im Gegensatz zum Lexus King beispielsweise. Der für mich auch immer, finde ich ganz grauenvoll. Aber es ist egal. Ja, willst du noch einen machen? Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich auch mal zu den ganz großen Namen, oder?
Ja, also ich hätte einen Namen, nämlich eher im Backstage-Bereich oder eigentlich ausschließlich im Backstage-Bereich, also keinen aktiven Wrestler. Jim Ross, den hat man ja zu Beginn vor allem geholt, natürlich weil er hier ein großer Name war, ein legendärer Announcer. Hat man jetzt in den letzten Jahren ziemlich runtergefahren, vor allem natürlich auch aus gesundheitlichen Gründen bei ihm, was ganz klar ist, also er kann auch nichts dafür. Der ist auch jenseits der 70 und der ist aber noch alte Schule, also der fährt hier auch mit dem offenen Bein noch durch die Gegend und so. Also der will tatsächlich noch, der kann auch noch bei großen Matches, also ich höre den wirklich bei großen Main Events nach wie vor noch gerne. Was ich bei dem, also natürlich einerseits so die Frage, funktioniert er noch als Announcer? Ein bisschen gibt er natürlich auch so, aber ich glaube, da ist auch ein bisschen Kalkül dabei, den Grumpy Old Man, der sagt, diesen Mumpitz der jungen Leute, den spiele ich auch nicht mit. Was soll denn das? Wo ich sage, Potenzial nicht ausgeschöpft in der Hinsicht ist, dass man dem nicht eine gewisse Backstage-Rolle gegeben hat. Also der war ja in der WWE jahrzehntelang sozusagen einerseits hier Head of Talent Relations und das heißt ja nicht nur irgendwie Leute anheuern, Verträge machen, sondern der war ja auch so irgendwie, ja, das Instrument von dem Vince McMahon. Also wir haben das ja über die Jahrzehnte immer wieder gehört. Oh, der Vince, na, der hat mich geliebt, aber der böse Jim Ross, der hat mich dann rausgeworfen. Nein, der hat genau das gemacht, was ihm angeschafft wurde von oben. Und wenn wir jetzt haben wir schon kurz angerissen, diese ganze CM Punk-Geschichte und wir haben jetzt schon öfter auch gehört, mit dem und dem, da gab es Backstage-Probleme. Und ich habe das damals, als wir ausführlich über CM Punk sozusagen das Postmortem von dessen AEW-Karriere gemacht haben, habe ich gesagt, warum hat man das nicht einen Jim Ross handeln lassen? Warum hat man nicht gesagt, okay, Jim Ross, deine Aufgabe ist jetzt hier, du sorgst quasi hier für Ruhe backstage. Also du sorgst dafür, dass diese Leute jetzt miteinander klarkommen und zur Arbeit erscheinen und hier ihren Job machen und ihr ganzes privates und sonstiges Drama zu Hause lassen. Und ich glaube, ich meine, wir kennen die Details nicht. Wir wissen natürlich die Verletzungen, die Gesundheitsgeschichten. Vielleicht hat er auch gesagt, Toni, ich komme dir gern einmal die Woche und mache dir hier für 2 Stunden, 3 Stunden den Announcer. Aber ich will hier keine Managementposition haben. Das ist ja auch legitim. Aber für mich ist das einfach jemand, wo ich sage, wenn ich den in meinem Lockerroom und in meiner Firma habe, dann möchte ich den natürlich, und wenn es nur punktuell ist, so einsetzen und würde den sagen, bitte, du hast die Erfahrung, du weißt, wie du mit diesen Egos, mit diesen Leuten umgehst, bitte hilf uns hier aus dieser Situation raus und sorg dafür, dass hier Ruhe einkehrt. Und da muss ich sagen, glaube ich, hat man den Jim Ross nicht so eingesetzt, wie das hätte sein können.
Zumindest interimsweise, ne? Wie du gesagt hast, ne? Der ist ja nicht mal allerjüngste, also von daher. Ich glaube auch, dass man da von der Erfahrung mehr hätte profitieren können, die man da eben hat. Aber ich glaube, das ist auch so ein wiederkehrendes Thema im Endeffekt hier, was so ein bisschen die Firmenstruktur angeht. Das haben wir bei Big Show bzw. Paul White angesprochen, das haben wir bei Mark Henry angesprochen, jetzt auch bei Jim Ross. Ich werfe hier noch eine Frau ins kalte Wasser und das ist eine Athena. Athena natürlich Ember Moon. Als sie von WWE rübergekommen ist, haben wir gedacht, Mensch, die passt ja eigentlich perfekt da rein. Ne? Zum einen, weil die wirklich eine tolle Wrestlerin ist, spektakulärer Auftritt, toller Look. Und im Endeffekt hat die dann bei Double or Nothing 2022 hat sie ihr Debüt gegeben, hat dann ja da quasi auch Jade Cargill gestellt und das Match der beiden, das gab es ja dann auch bei All Out und das hat sie verloren. Und im Anschluss gab es ja dann noch weitere Titelmatches. Da hat sie hier die Interims-AEW Women's Champion Toni Storm rausgefordert. In einem Four-Way hat sie auch nicht gewinnen können. Sie war dann noch beim Owen Hart Tournament dabei. Dann 2023 war da, ist sie dann rausgeflogen in der zweiten Runde gegen Willow Nightingale. Ist aber, das dürfen wir nicht vergessen, dann Ring of Honor Women's Champion geworden. Hat Mercedes Martinez damals bei Final Battle besiegt, Final Battle, und hat dann, und hat den Titel ja bis heute. Also, und hat mit Billy Starks wahrscheinlich die größte, wichtigste Fehde in dem Women's Fehde, vielleicht im WWE, im AW, ROH-Kosmos. Das Bittere ist halt nur, Markus, die vergammelt doch bei Ring of Honor, oder? Die ist eigentlich so gut und die kann ja auch mehr und die funktioniert ja, ist ja dann auch hier geturnt zu so Gritty Veteran, mehr oder weniger, die alle jungen Stars da verprügelt und mit Billy Starks als Minion an ihrer Seite. Das war so gut, da war so viel Potenzial hinter. Und das Bittere, oder nicht nur Potenzial, das haben sie auch abgerufen. Das Bittere daran ist einfach nur, dass das eben bei Ring of Honor passiert ist und nicht bei AEW. Und warum hält man die so bei Ring of Honor und baut die nicht viel stärker bei AEW ein?
Das ist für mich genau das Thema. Also deren großes Problem, und ich weiß nicht, ob es für sie ein Problem ist, ist einfach Ring of Honor. Und ich verfolge da natürlich, was bei Ring of Honor passiert. Die hatte ja diesen absolut fantastischen Main Event auch gegen Willow Nightingale. Also wo wir irgendwie gedacht haben, okay, wir bekommen hier Claudio Castagnoli gegen Pac als Semi-Main Event. Und dann haben die beiden aber dermaßen die Hütte abgerissen. Billy Starks ist zum Beispiel auch jemand, also die kommt halt in der Realität des Wrestling-Fans so nicht vor, weil sich das halt alles bei Ring of Honor hinter der Paywall abspielt, was hier passiert. Und ja, also ich habe da wirklich nur die Hoffnung, dass man da mit Ring of Honor jetzt auch mit dem neuen TV-Vertrag, wir haben es ja angesprochen, dass das hoffentlich zumindest ein für alle sichtbares TV-Produkt wird. Aber für mich wäre das auf jeden Fall eine Kandidatin, die sollte hier regelmäßig mit einer Toni Storm, mit einer Mercedes Moné, mit einer Willow Nightingale, mit Shida, Shirakawa, wie sie alle heißen, also wirklich mit den talentiertesten Frauen, die wir hier haben im AEW-Roster, sollte die, genauso wie auch eine Billy Starks im Übrigen, sollte die regelmäßig zu sehen sein. Also ich glaube nicht mal, dass man hier, dass die, ja, die ist bei AEW gescheitert, aber die ist nicht irgendwie gescheitert, weil sie nicht funktioniert oder weil sie keinen Push bekommt, sondern einfach, weil sie in diesem Produkt keine Rolle spielt, sondern im Schwestern-Brand, der halt einfach, ja, quasi keine Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, sehe ich ganz genauso, ne? Also Athena einfach komplett falsch eingesetzt, ne? Wenn du diese Geschichte mit Billy Starks bei AEW erzählt hättest, du hättest zwei Stars. Das ist, muss man einfach ganz knallhart sagen. Und jetzt hast du halt eben eine geile Geschichte erzählt, aber es ist halt wie mit dem Baum, der im Wald umfällt, ne, wenn den niemand hört. Also umfällt, ist er dann wirklich umgefallen. So, ja, und das ist genau das Ding, ist jetzt hier auch. War eine tolle Geschichte, aber es haben wirklich sehr viele Leute einfach nicht gesehen. Und das ist ärgerlich, finde ich. Und das ist einfach falsch eingesetzt. Da muss man sich auch überlegen, wo man seine Ressourcen und dann auch die finanziellen Ressourcen mit einbaut. Und ja, das sehe ich als großes Problem an. So, wir kommen jetzt langsam hier so Richtung Schlussphase und ich sehe schon, der Markus, der markiert hier schon ganz fröhlich Namen in unserer Liste, die wir hier aufgestellt haben. Markus, bevor wir gleich zu den ganz großen Namen kommen, möchtest du noch ein paar Leute erwähnen?
Ja, also den haben wir ja, ich habe mir jetzt schon ein irrtümliches Team mit Steam gesteckt und ich habe das in den letzten Reviews, auch vor allem zu den Pay-Per-Views, die wir gemacht haben, habe ich den öfter mal erwähnt, das ist hier ein Sammy Guevara. Ein Sammy Guevara ist hier eins der, ja, der Pillars, der Säulen von AEW, war von Anfang an dabei, von Anfang an oder auch sehr lange mit Chris Jericho hier liiert. Und wenn wir uns jetzt ansehen, also diese vier Säulen, die wir hatten, das ist ein MJF, das ist eben ein Darby Allin, das ist ein Jack Perry, Britt Baker wurde immer so als die fünfte Säule bei den Frauen bezeichnet und ein Sammy Guevara. Und wenn ich mir anschaue, wo die anderen drei vor allem jetzt aktuell gerade stehen und wie sich die entwickelt haben im letzten Jahr, dann sticht mir hier ein Sammy Guevara halt sehr stark ins Auge. Also ich sage nicht, dass der gescheitert ist, aber ich sage, das ist für mich jemand, wo das Potenzial nicht ausgeschöpft ist. Das ist einerseits, weil der teilweise bei den Leuten nicht so ankommt. Also immer, wenn er irgendwie ein Face sein will, dann wird er ausgebuht.
Zu
aber
Recht.
Wenn er dann ein Heel ist, dann wird er aber auch nicht so hundertprozentig angenommen. Der liefert absolut ab, das ist ein fantastischer Wrestler. Jetzt ja aktuell gerade wieder als Face unterwegs, aber eben hier mit Dustin Rhodes als Ring of Honor Tag Team Champion. Also auch der ist so maximal in die Pay-Per-View Pre-Show gerutscht. Der findet bei Ring of Honor statt. Der bekommt natürlich jetzt gegen Ricochet, haben wir ihn zuletzt gesehen im Singles Match. Also daran scheitert es ja nicht. Wenn ich ein gutes Match brauche und einen Typen brauche, der irgendwo mal von großer Höhe runterhüpft, dann rufe ich einen Sammy Guevara an. Das ist gar nicht das Thema. Aber so dieses Potenzial, wenn wir gesagt haben, das sind die vier Leute, das ist die Zukunft von AEW, das sehe ich bei den anderen dreien sehr, sehr stark und bei Sammy Guevara sehe ich es halt im Moment, ja, muss ich ehrlich sagen, wenig bis gar nicht in der Rolle.
Nö, auch da ist wieder persönliche Meinung, ist es auch nicht so tragisch. Ich hab auch da, ich, also auch da wieder, Sammy Guevara, die Art, wie er wrestelt, ist überhaupt nicht meins. Überhaupt nicht meins. Kein Stück. Egal in welcher Form, egal ob das Heel oder das Babyface, ist gar nicht meins. Dazu hat er auch noch so die ein oder anderen Skandälchen natürlich gehabt. Ich habe gerade Jeff Hardy angesprochen, die Geschichte hatten wir auch, eine Suspendierung damals. auch da vielleicht Backstage nicht ganz so einfach. Also von daher, ja.
Ist ja auch mit Andrade, glaube ich, mal
aneinander geraten. Genau, der oder?
Ja, die allerdings, glaube ich, auch zwar von Andrade ausging, aber da gab es natürlich auch einen Grund, sage ich mal, dafür. Ja, also.
Ja, schwierig. Wen wir, glaube ich, auf jeden Fall jetzt hier noch von den etwas kleineren, mittleren Namen nennen können, ist vielleicht noch Malakai Black. Auch das jemand, als er rübergekommen ist, haben viele gefeiert. Er ist natürlich jetzt sehr stark im House of Black verhaftet, was mal interessanter, mal weniger interessant ist. Auf jeden Fall einer der spektakulärsten Auftritte. Aber ich glaube, wir haben trotzdem alle eigentlich gehofft, dass der ja gerade bei NXT so herausragend funktioniert hat, nicht nur gute Matches abliefert, sondern dass er auch im Singles-Bereich viel, viel stärker noch eingesetzt wird, oder Markus? Also der bringt doch eigentlich alles mit, um ein Star zu sein.
Ja, vor allem, man darf halt noch nicht vergessen, vor ein paar Jahren, das war, glaube ich, noch vor der Pandemiezeit, da war ja mal Paul Heyman tatsächlich für Raw verantwortlich und da war ja einer seiner Top-Leute und bis hin zum Thema, wer hier Brock Lesnar bei WrestleMania um den Titel besiegt, das war ein Malakai Black wäre das oder hätte das gewesen sein sollen, im Endeffekt dann die Nummer 2 Wahl war dann hier in Drew McIntyre, aber der war sozusagen ganz, ganz oben, zumindest in der Gunst von dem Paul Heyman, ist dann aber letztlich von der WWE entlassen worden. Also ich glaube, ein Vince McMahon damals hat eben nicht so viel in ihm gesehen, das hat man sehr stark auch gesehen, ursprünglich als der mal von NXT in den Main Roster gewechselt ist, aber den haben wir natürlich, also vor allem wir in Europa haben ja den quasi, wir wussten es ja schon immer, dass aus dem was wird. Der Tommy. Also wir haben den ja, der Tommy, genau, wir haben den ja jahrelang verfolgt. Und bei AEW, genau, da hat er zum Beginn dann auch diesen, auch mit Cody Rhodes natürlich, dieses Match. Und da haben wir eigentlich gedacht, das wird ein absoluter Main Eventer werden innerhalb eines Jahres. Und auch da natürlich, also da gibt es ja auch immer wieder so Gerüchte oder mehr oder weniger intensive Gerüchte, dass er eben mit seiner Rolle auch nicht zufrieden ist, dass er auch offenbar, also das war auch offenbar ja auch einer der ersten, der hier seitens WWE kontaktiert wurde mit möchtest du nicht wieder zurückkommen, als hier auch ein Regimewechsel war. Das heißt, für mich ist das auch so jemand, der ein bisschen vielleicht, ja, gar nicht so wahnsinnig daran interessiert ist, dass hier bei AEW noch was aus ihm wird, weil der vielleicht, also seine Frau arbeitet ja vor allem auch bei der WWE, weil der vielleicht auch schon mit einem Auge wieder Richtung WWE schielt. Aber ich glaube, das ist auch jemand, da hätte man es mehr erwartet. House of Black mag ich grundsätzlich sehr gerne. Allerdings die ganze Trios Division hat sich auch nicht so entwickelt, wie wir uns das erwartet haben oder wie wir es uns gewünscht hätten. Und von daher, ja, ist ja auch so ein bisschen, ich sag mal, unter die Räder gekommen, vielleicht auch ein bisschen aus eigener Schuld, vielleicht aber auch unverschuldet, aber jedenfalls hat nicht so gezündet, wie wir uns das eigentlich gedacht hätten zu Beginn.
Genau. So, Max, hast du noch ein paar kleinere, bevor wir, ich glaube, wir haben noch vier große Namen, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen, und wir haben noch so ein paar kleinere Namen. Hast du ganz schnell, ich weiß, schnell ist so
Nein, schwierig. Ich würde einen Namen nehmen, der immer wieder genannt wird, das ist Hook.
Okay.
Also Hook für mich jemand, der ist jetzt immer wieder auch in größeren Storylines, zuletzt auch hier mit Jericho, auch bei All In einen ja, großen Auftritt eigentlich gehabt in dem Match. Aber das ist auch so jemand, den haben wir gesehen ursprünglich, haben gesagt, okay, der ist einzigartig, der ist jung, der hat eine Geschichte, das ist der Sohn von Tess, der wrestelt nicht so wie alle anderen. Aus dem wir, also ich habe mal damals als Regal auch noch, übrigens auch ein Name, aber über den, weiß nicht, ob wir den noch sprechen wollen, aber als Regal da war und als hier irgendwie Charlie Dempsey gerade auch aufgekommen ist bei NXT UK, habe ich mal spaßhalber gesagt, das wird so der Main Event hier von, weiß nicht, All Out 2027, wird hier Hook gegen Charlie Dempsey werden, quasi die beiden Shooter zweiter Generation gegeneinander. Ja, glaube ich mittlerweile so in der Form nicht mehr. Hook ist für mich einerseits, also das Gimmick stagniert ein bisschen, Da bräuchte es auch mal ein bisschen eine Weiterentwicklung. Jetzt hat er wieder diesen FTW-Titel. Ich hatte ja gehofft, dass er den jetzt sozusagen seinem Vater zurückgibt und sagt, so, bin jetzt durch mit der Geschichte, ich hole mir jetzt einen richtigen Belt. Und auf der anderen Seite ist das, und da zähle ich einige andere auch dazu, die hier noch immer auf unserer Liste stehen, vor allem von den jüngeren Leuten, die halt massiv davon profitieren würden, wenn das System noch so wäre wie vor 20 Jahren, nämlich hier laufende House-Shows, kleinere Shows, wo du einfach mal Erfahrung sammeln kannst, wo du Dinge ausprobieren kannst, auch vor kleinem Publikum, nicht, wo du sozusagen nicht, man hat das bei den Kinderstars in Hollywood immer so gesagt, wo du quasi hier nicht vor der Kamera aufwächst und groß wirst, sondern wo du einfach mal Möglichkeit hast, dich ein bisschen fernab vom Rampenlicht selbst zu finden und zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, was einem Hook sehr, sehr gut tun würde.
Ja, sehe ich auch so. Generell hat AEW häufig das Problem, dass sie Wrestler bis zu einem gewissen Grade aufbauen können, aber sie schaffen es nicht, dann diesen nächsten Step zu gehen. Das hat man bei sehr vielen jungen Stars, du hast gerade Sammy Guevara angesprochen, Hook ist auch so ein Kandidat, Ricky Starks ist so ein Kandidat. Die kommen alle bis zu einem gewissen Punkt an, aber ab da fehlt dann irgendwie was, um die wirklich so nach oben durchzuboxen quasi. Dass man sagen kann, so jetzt gehen sie die letzte Stufe, weil das da fehlt dann ganz, ganz oft einfach ein bisschen was. Und das ist das Bittere an der ganzen Geschichte.
Was für mich, für all diese Leute, also vielleicht nicht unbedingt für den Sammy Guevara, für den Hook, für den Action Andretti, für Top Flight, für all diese jüngeren Namen, wo man sich vielleicht ein Vorbild nehmen sollte, ist das, was New Japan mit den jungen Namen macht. Gut, die haben da ihr eigenes Trainingsdojo, aber dort beginnst du sozusagen mal als Young Lion. Da beginnst du sozusagen ohne Gimmick, ohne Charakter, da sammelst du wirklich nur mal Erfahrung und dann wirst du auf Exkursion geschickt. Und mittlerweile könnte man das ja machen. Man kann die Leute nach Japan schicken, nach England schicken, nach Mexiko schicken. Dort bist du dann mal ein halbes Jahr oder ein Jahr. Dort kannst du sozusagen fernab vom ganz großen Rampenlicht mit unterschiedlichen Leuten arbeiten, mit unterschiedlichen Leuten trainieren, deinen Charakter, dein Gimmick entwickeln und dann kommst du sozusagen hier zurück. Und dann kannst du mit all dieser Erfahrung und mit deinen neuen Ideen durchstarten. Und ich glaube, das ist was, also sozusagen ein bisschen das eigene Trainingssystem und das eigene, ja, Exkursionssystem wäre, glaube ich, was, das würde einigen von den Namen, über die wir jetzt gesprochen haben, bei AEW gut tun.
Ja, das auf jeden Fall. Und damit schlage ich gleich den Bogen nämlich zu einem von den großen Namen, die wir hier mit dabei haben. Und das ist Switchblade Jay White, weil genau der hat ja diesen Weg durchgemacht. Also ich weiß noch, als der dann mit neuem Gimmick, nämlich mit diesem Switchblade-Gimmick zurückkam, was ja an Anime-Charakter quasi angelehnt worden ist. Und wir haben gesagt, da fehlt noch ein bisschen was. Dann kam irgendwann der Bart dazu und auf einmal so, guck mal, der entwickelt sich langsam. Das war auch ein langer Weg, den der gegangen ist, aber ist einer der größten Stars bei New Japan geworden. Ja, war dann auch einer der Leute, von dem man gesagt hat, guck mal hier, der kann dann auch eben im Main Event mitspielen, hat ja dann auch die Titelfehde quasi gegen den damals Titelträger MJF gehabt. Wir wissen, das war auch noch damals mit dem Teufel im Hintergrund, aber hat dann gegen einen sehr kaputten MJF trotzdem verloren und hat eigentlich nie so richtig, trotz Bullet Club Gold im Hintergrund, Bang Bang Gang, wie auch immer, hat nie so richtig bei AEW reingepasst, oder? Also er wirkte immer wie so ein Fremdkörper und ist für mich auf jeden Fall einer von den Leuten, die mit großem Bohai reingekommen sind, aber dann auch mit ebenso großem Bohai gescheitert sind, oder?
Ja, also das ist auf jeden Fall jemand, wo ich die Hoffnung habe, dass es noch besser wird. Weil wie du sagst, also jetzt die Bang Bang Gang ist ja fast ohne Jay White mittlerweile populärer und erfolgreicher, als sie das mit ihm waren. Jetzt ist er auch mit einer leichten Verletzung da draußen. Wir haben ihn zuletzt gesehen im Juli eben im On Hard Cup. Da war auch dann gegen Adam Page verloren. Und so diesen rücksichtslosen, bösartigen Jay White, den wir von New Japan auch als Leader des Bullet Clubs kennen, den haben wir so nicht mehr gesehen. Und ja, Bullet Club ist sowieso ein eigenes Kapitel. Also es war dann hier der Bullet Club Gold. Also ich war überhaupt schon lange der Meinung, der Bullet Club gehört mal ordentlich entrümpelt und gestraft und dann kann der ja durchaus vielleicht auch wieder irgendwie übergreifend sein. Also ich sehe Jay White als ein fantastischer Wrestler, absolut. Also das haben wir jahrelang bei New Japan gesehen, was der kann. Der braucht halt ein bisschen, ich sag mal, mit dem brauchst du eine gewisse Zeit, um mit dem warm zu werden. Das heißt, den müsste ich eigentlich regelmäßig sehen. Den müsste ich aber regelmäßig auch in einer prominenten Rolle sehen. Und für mich ist das halt so ein bisschen, ja, das ist so der Mafia-Boss im Prinzip. Also das ist so mein Anführer. Der braucht auch seine starke Truppe dahinter. Das müsste aber so der Intelligente, der Skrupellose sein, der von nichts zurückschreckt, der das auch im Ring sozusagen ja zeigen kann und der sozusagen das Backup dafür hat. Aber in der Rolle haben wir ihn halt überhaupt noch nicht in der Form gesehen. Also gerade diese Bang Bang Gang, das war ja immer mehr so eine Comedy-Truppe. Und ich hoffe wirklich, dass wir da noch den Jay White bekommen, den wir bei New Japan kennengelernt haben irgendwann.
Ja, das ist eine gute Überleitung zum anderen Namen, den wir hier noch auf der Liste haben. Was ist mit Okada? Also ich habe schon sehr, sehr oft und sehr viel über Okada geschimpft. Der ist jetzt noch nicht so lange da. Ich finde es aber über weite Strecken grauenhaft, was man mit ihm macht. Für mich hat er sämtliches Big-Time-Feeling verloren, was er mal bei New Japan wirklich so um ihn rum aufgebaut hat. Diese unglaubliche Aura, die der gehabt hat, als er in die Halle gekommen ist. Ja, das ist er manchmal so ein bisschen der creepy Dude neben Mercedes Moné, der den hier macht. Ne? Sorry, mehr mitswingen kann ich leider nicht, weil ich auf dem Stuhl sitze. Markus, wie geht's dir bei Okada? Ist das alles nur so langsame Heranführung und irgendwann kommt dann der Ausbruch und dann erstrahlt er wie die Lichtgestalt und da ist der Okada wieder oder was passiert da?
Ich glaube, dass der auf jeden Fall, also das ist, glaube ich, wirklich ein Opfer äußerer Umstände mal in allererster Instanz, nämlich, dass hier ein Kenny Omega entsprechend verletzt ist. Weil ich glaube, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn man gekonnt hätte und Omega entsprechend fit gewesen wäre, dann hätten wir schon einen großen Pay-Per-View-Main-Event Okada Omega 4 hier bekommen. Den hat man ja auch in diese Verletzungsstoryline, wo man Omega noch einmal verwenden konnte, ist ja der auch sofort eingebaut worden. Ich glaube, das ist das allererste Problem. Natürlich hier in dieser Elite geht er ein bisschen unter, nämlich hier so als Comedy-Figur. Ich glaube, das ist aber einfach ein bisschen dem geschuldet, ja, der ist halt so im Leerlauf. Ich glaube, dass der jetzt das erste Mal so richtig, richtig gut funktionieren wird gegen Takeshita. Da sind ja die Leute auch wirklich heiß drauf auf diese Fehde, die da jetzt auch und dieses Matches kommen wird. Ich habe euch schon gesagt, also wenn es nach mir geht, einerseits Takeshita ist ja hier bei der Don Callis Family nicht mehr ganz happy. Bei Okada, ja, der passt bei der Elite auch nicht hundertprozentig rein. Wenn es nach mir geht, lass die beiden jetzt mal ihre Fehde haben und dann gib mir das Tag-Team der großen, gut aussehenden, athletischen, japanischen Dudes, die mal ein halbes Jahr hier aufräumen und den Bucks die Tag-Team-Titel abnehmen. Das ist vielleicht eine schöne Zwischenstation bis auch hier. Und dann kannst du ja nahtlos rübergehen, weil dann kommt hier irgendwann ein Omega zurück mit seinem Kumpel Ibushi. Die trainieren jetzt schon wieder ein bisschen zusammen. Und dann gib uns das doch mal als Tag-Team und dann gib uns die großen Singles-Matches. Also ich glaube, dass ein Okada noch sehr, sehr gut funktionieren wird, sobald man ihn hier so aus dieser, ja, vielleicht auch nicht hundertprozentig gewollten, aber wir haben halt gerade keine bessere Idee und keine bessere Position in dieser neuen Elite hat. Also ich glaube, dass ein Okada immer noch kann, das sehen wir ja auch, also bei dem, wenn er nicht gerade in irgendein Deathmatch oder sowas gesteckt wird,
wo
er keine Ahnung davon hat, in einem normalen Match gibt's ja, ist er über jeden Zweifel erhaben. Und ich glaube, wir werden hier die großen Matches Okada Omega, Okada Osprey, die werden wir alle noch bekommen und dann werden wir auch alle sagen, ja, das ist der Okada, den wir kennen und den wir lieben und den wir haben wollen. Und natürlich muss der ja dann, also letztlich muss der mal ein Babyface werden. Und wenn er ein Heel wird, dann muss er eigentlich so ein Heel werden, wie er das wirklich zuletzt bei New Japan war. Nämlich so der arrogante Veteran, der hier die jungen Leute sozusagen gegen die Wand laufen lässt und ihnen zeigt, warum er als einer der besten Wrestler der Welt gilt.
Ich glaube, letzteres ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich habe von vielen Leuten gelesen, die Okada halt vorher nicht kannten. Die sehen dann halt eben den Typen, wie er eben auch präsentiert wird. Und man hat, finde ich, aus Okada lange Zeit oder zu kurze Zeit eigentlich so diesen Big Deal gemacht. Der ist zu schnell wieder in den Standardmodus quasi übergeleitet worden und hat sich danach nicht mehr groß angefühlt. Ich bin auch der Meinung, dass er zu oft wrestelt. Das kommt auch noch mit dazu. Aber was würdest du den Leuten entgegnen, die jetzt sagen, was kann man daran ändern, dass Leute sagen, ich verstehe nicht, warum der so groß sein soll. Und jetzt sagt bitte nicht, schaut euch New Japan Matches an.
Ja, genau das ist halt das Schwierige. Also ich müsste eigentlich, und das ist halt sowas, das ist halt auch im aktuellen EWTV-Produkt schwierig. Da bräuchte es vielleicht wirklich irgendwie zumindest, nein, nicht mal das. Also wenn AEW zumindest auf ihren Social-Media-Kanälen es schaffen würde, gut, da kriege ich auch nicht alle Leute, aber wenn ich sage, ich kann hier einfach ohne Paywall, ohne dass ich irgendwo ein Abo beim japanischen Dienst abschließen und mir das holen muss, gib mir doch meinetwegen so ein 20-Minuten-Highlight-Video oder auf Social Media laden sie das jetzt immer wieder hoch, die komplette Geschichte von Swerve Strickland, dann dauert das Video halt irgendwie 3 oder 4 Stunden, das gucken sich aber Leute an. Ich hoffe, dass man zumindest irgendwie, wenn Omega zurückkommt, gib uns doch mal gratis auf YouTube für, es muss ja nicht unlimitiert sein, einen Monat vor dem Match die Möglichkeit, nämlich allen, die es noch nicht gesehen haben, hier sind diese legendären 4 Okada-Omega-Matches. Guckt euch das mal an. Oder gib mir ein 15-Minuten-Highlight, das Beste von Okada im G1, was auch immer. Wenn du sonst nichts tust, gib mir ein paar so Highlight-Videos, damit ich genau die Leute, die mir sowas sagen, sagen kann, hier, klick auf genau diesen Link, und guck dir auf deinem Handy, wo du normal auch irgendwie YouTube guckst, einfach mal an, was ein Okada kann. Also anders kannst du es den Leuten, glaube ich, nicht klar machen. Ich brauche irgendein schön gemachtes Video oder halt die besten Matches, wo ich den Leuten sagen kann, das hier ist Okada, das ist, warum der diesen Ruf hat, den er hat. Das ist sozusagen dessen Lebenswerk, das du dir hier angucken kannst, weil ansonsten kann ich es den Leuten halt nur erzählen. Ich kann sagen, ja, der war in Japan eine große Nummer und das war jahrelang der beste Wrestler der Welt. Und ja, der war Teil einiger der besten Matches, die halt Wrestling-Kritiker jemals bewertet haben.
Ich würde das tatsächlich ein bisschen anders angehen. Also du musst den Leuten das servieren. Das ist halt das Ding. Und das hat man nicht ausreichend getan. Und dann ist eben Okada in den Nerd-Modus gewechselt. So nenne ich es einfach mal. In Elite-Modus. Und ich glaube auch, dass der da Spaß dran hat, auf eine gewisse Art und Weise. Das ist natürlich ein krasser Kontrast zu dem, was er aus Japan kennt. Aber ich glaube, der hat Spaß daran, weil er ist mit den Bucks befreundet. Ne? Und die werden garantiert nicht irgendwas mit dem anstellen, was er nicht will. Also da kann man von ausgehen. Ich würde aber genau das in eine Geschichte einbauen. Ich würde dann den, vielleicht sogar gegen Kenny Omega, der dann sagt, hier, was ist denn mit dir los? Du warst doch hier dieser verrückte Kerl, ne? Du hast doch diese unfassbaren Matches gegen mich auch abgeliefert, ne? Und dann baue das in die Geschichten ein. Und über den Umweg kannst du das dann in einem großen Match kulminieren lassen. Du kannst auf dem Weg dahin diese Schnipsel zeigen. Du kannst Leuten zeigen, warum der ein Big Deal ist, warum der auch ernst funktioniert, und lass den nicht in irgendwelchen Blood and Guts Matches mit Wrestle. Das finde ich ganz furchtbar. Auch da wieder, du musst versuchen, deine Leute zu protecten. Du musst doch, also der stand ja teilweise da wie so ein Schuljunge, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und da musst du halt auch, da müssen auch die Verantwortlichen wissen, das ist nicht dessen Style. Und du musst auch als Verantwortlicher von der Wrestling-Promotion wissen, wie setze ich die Leute entsprechend ein. Du sagst auch nicht, ach übrigens, ja, keine Ahnung, Sandman, wrestle jetzt mal bitte hier ein All-Time-Classic gegen William Regal oder sonst irgendwas, ne, so ein Mat-Based-Ding. Obwohl der ein guter Ringer gewesen sein, habe ich letztens gelesen. aber du weißt, was ich meine, ne?
Klar.
Ich glaube, du musst die Leute irgendwie kriegen, dass sie diesen ernsten Okada verstehen. Aber vielleicht kommt das noch. Und ich glaube, das ist jetzt auch was vielleicht zum Abschluss dieses Podcasts, wir haben noch zwei Namen, die wir auf jeden Fall nennen wollen. So wichtig ist, bei manchen ist es eben auch so, sind für den Moment vielleicht gescheitert, für den Moment ist sich das Potenzial abgerufen, aber die Geschichte, der Weg ist noch nicht beendet. Und da leite ich zu Mercedes Moné über, Markus.
Ja, die Tanzpartnerin von Okada in der Hinsicht. Ja, die ist zumindest für mich auf dem richtigen Weg jetzt. Also die war halt, als sie gekommen ist, natürlich der erste Pop war groß. Und dann hat sich das halt wirklich angefühlt wie, ja, als wäre die, wenn man sagt, das ist ja ein Sprichwort bei uns, ne? Als wäre die im falschen Film.
Bei uns auch.
Ja, also als hätte ich hier, also bei uns im deutschsprachigen Raum, also, hätte ich jetzt hier sogar gemeint.
Nein, bei uns.
Ja, und da dachtest du halt, okay, die ist irgendwo im Jahr 2019 Backstage bei der WWE in ein Portal irrtümlich eingestiegen und ist hier bei Dynamite wieder rausgekommen. Die hat hier den Interviewstil und die Präsentation von einer ganz, ganz furchtbaren Zeit in der WWE irgendwie transportiert. Und da haben wir uns alle gedacht, was soll denn das? Dann hatte die, ja, ein paar gute Matches, ein paar weniger gute Matches. All-In war ein großes Problem. Also Britt Baker haben wir alle gedacht, das wird jetzt hier die große Fehde, das große Match. Dann hat man die halt in den ungünstigsten Spot bei All-In gesetzt, wo du sie nur hinsetzen konntest. Für mich hat die noch nicht, also wie soll ich sagen, die hat noch nicht, man spricht ja immer gern vom Return on Investment, also die hat noch nicht das wieder eingespielt, was sie mutmaßlich, diese eine der höchst bezahlten Wrestler, nicht Wrestlerinnen, sondern Performer bei AEW. Die hat einerseits das Erhoffte, nämlich diese schon sehr eingefleischte Fangruppe, die sie in der WWE hatte, die hat sie nicht mitgenommen. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt viele Leute wegen ihr AEW einschalten werden. Das ist offenbar nicht passiert. Also die wollen sie auch offenbar nur bei WWE sehen. Und die hat noch nicht diese eine große Fehde bekommen, die ihr eigentlich zusteht. Und ich glaube tatsächlich, also mit Britt Baker und so, jetzt schauen wir mal, was mit Jamie Hayter und so dann in Zukunft hingeht. Ich glaube tatsächlich, dass die größte Fehde, und da muss Mercedes nicht unbedingt als Gewinnerin hervorgehen, die haben kann und die den größten Impact haben kann bei AEW, dass die irgendwann mit Willow Nightingale sein wird. Weil Willow Nightingale ist unglaublich over und da gibt's eine gemeinsame Geschichte. Und ich glaube, das könnte so ihre eine große Gegnerin werden, wenn wir in 10 Jahren über die Karriere von Mercedes Moné bei AEW sprechen. Aber im Moment, also ich sage nicht, dass die gescheitert ist, ich glaube, die ist auch auf einem Weg. Die muss sich, glaube ich, auch erst ein bisschen finden und ja, ihre Rolle finden. Aber auch so, dass ich sage, die liefert mir hier ein Banger-Match nach dem anderen, so wie auch ein bisschen der Ruf war. Also das kann die schon noch, aber ich sehe es halt in der Form noch nicht. Also die müsst jetzt eigentlich in kurzer Zeit 5, 6, 7 Top-Matches mit Top-Leuten haben, dass ich auch wirklich sage, ja, die liefert unglaublich ab und ist auch noch vor der Kamera so, dass ich sie gern sehen will.
Ja, da fehlt halt überall noch ein bisschen was. Aber ich glaube auch, dass da tatsächlich so ein bisschen Eingewöhnungszeit, ne, lange Zeit, ich meine, die war über Ewigkeiten bei WWE im Prinzip. Die ist quasi mit WWE groß geworden, wenn man ehrlich ist. Also die hat, glaube ich, 1, 2 Jahre nur in den Indies gewrestelt und ist dann zu NXT gekommen und war dann über 10 Jahre bei WWE, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und jetzt hat eben...
Kommt, also es kratzt sicher an den 10 Jahren, ja.
Ja, und dann eben, klar, war sie bei New Japan und so, aber es ist halt eine andere Welt, es ist ein anderes Stil. Und ich glaube auch, dass sie da vielleicht einfach längere Zeit braucht. Plus natürlich auch eine schwere Verletzung, die noch dazwischen gekommen ist. Dass die Promos grauenhaft gewesen sind, da gibt's nichts zu beschönigen. Das ist halt einfach so. Aber ich finde, es hat ihr auch geholfen, dass man sie wieder hier geturnt hat, dass man auch Camille an ihre Seite gestellt hat. Das ist alles besser. Und ich glaube auch, man kann da sagen, ja, also dieser Impact, der ist auf jeden Fall gefloppt, der jetzt da gewesen ist, wie du schon richtig gesagt hast. Aber ich glaube auch, dass man aus der noch mehr rausholen kann und wird. Und ich glaube auch, dass die wieder zu Formen finden wird, zu dem, was sie groß gemacht hat. Wenn sie braucht auch die entsprechende fähigen Gegnerin. Also das ist auch das, was sich in der Vergangenheit gezeigt hat. Dass natürlich gerade eine Willow Nightingale könnte natürlich auch aufgrund ihrer Vergangenheit, aber auch aufgrund der Charakterausrichtung so ein bisschen, könnte da gut funktionieren. Bin ich bei dir. So. Aber Markus, wir kommen an einem Namen nicht vorbei, oder?
William Regal, nein. ja, wir müssen...
Danhausen.
Danhausen steht noch auf der Liste, genau. Marco Stunt hätten wir noch anzusprechen, Joey Janela. Nein, wir müssen natürlich über CM Punk sprechen, der wahrscheinlich größte Erfolg und auch größte Misserfolg von AEW in der 5-jährigen Geschichte.
Boah, ich glaube, wir haben über keinen so oft gesprochen wie über CM Punk hier in dem Podcast, ne? Also, wenn er euch da nochmal den Abriss geben möchte, ich habe letztens nochmal geschaut, also auch der 2 Jahre CM Punk bei AEW Podcast, einer der bestgehörten Podcasts der letzten Jahre, also das hat man auch bei uns gemerkt, dass ihr da auch heiß auf den Mann gewesen seid. Ja, ist er denn gescheitert oder hat er einfach nicht ins System gepasst, Markus?
Ja, ich glaube, der ist vor allem in erster Linie an CM Punk gescheitert. Übrigens, wer es nochmal nachhören möchte, es ist Ausgabe 567, 2 Jahre CM Punk bei AEW, erst gefeiert, dann gefeuert. Also da haben wir, ich glaube, Kaito und ich waren das, haben da sehr ausführlich und sehr lange auch über die ganze Geschichte gesprochen. Ja, schwierig. Ich glaube, der ist mit einer gewissen Selbsteinschätzung und dem gesunden Ego, die er hat, reingekommen. Und es hat dann offenbar, ja, das Umfeld für ihn nicht so gepasst, wie er sich das gedacht hat. Also ich glaube, dass der jetzt gerade bei der WWE glücklicher ist, als er das bei AEW war, zumindest, dass er das zum Großteil seiner Zeit bei AEW war. Und ja, ich glaube, der ist einfach daran gescheitert, dass teilweise er und ja, die anderen im Lockerroom ein bisschen eine unterschiedliche Auffassung davon hatten, wer er ist, wie seine Rolle ist, wie die ganzen Geschichten auszusehen hat. Diese ganze Colt Cabana-Geschichte und was da draus entwachsen ist, war sicher ein riesen Problem. Und es war sicher ein bisschen ein Problem und das ist ja jetzt im Moment ganz, ganz anders. Also wenn man sich anguckt, auch wie die Leute bei NXT und im Performance Center happy sind, wenn hier ein CM Punk auftaucht und ihnen quasi dort den Chris Jericho macht, also den Learning Tree, unter dem man sich setzen darf und wo man ein bisschen Wissen mitbekommt. Das wäre ja wohl auch bei AEW gern gewesen, nur das war halt eine ganz andere Truppe. Und ich habe das immer interessant gefunden, warum gerade ein CM Punk das nicht verstanden hat. Weil ein CM Punk ist eigentlich groß geworden in den Indies und zwar aufgrund seiner selbst. Also dem hat niemand sagen müssen, wie es besser geht, sondern ein CM Punk ist eigentlich, ja, erfolgreich geworden, weil er immer CM Punk war. Und genau das hat er den Leuten dort dann übel genommen, die ihm nämlich gesagt haben, hör zu, das ist alles schön und gut und nett, was du uns da erzählst, aber wir sind von uns aus Stars geworden. Wir haben jetzt hier AEW gegründet, aufgebaut. Wir sind hier sozusagen der Nukleus. wir wissen schon, was wir tun und warum wir es tun. Und ich glaube, das ist mal halt sehr, sehr, sehr sauer aufgestoßen, dass halt hier Leute wie ein Hangman Page gemeint haben, ja, nein, also ich bin da nicht sehr empfänglich für Ratschläge von außen. Ich glaube, dass das tatsächlich die Gründe waren, warum ein CM Punk da nicht gut funktioniert hat oder warum es letztlich so implodiert ist.
Ich glaube, dass manchmal funktioniert es halt einfach nicht. Und ich glaube, dass da Fehler auf beiden Seiten gemacht worden sind. Sehr große Fehler im Umgang. Und ich glaube auch, dass manche Versprechungen in Richtung CM Punk nicht eingehalten worden sind. Und dass er sich vielleicht auch bestimmte Dinge ganz anders vorgestellt hat. Wir haben jetzt von vielen Leuten ja auch schon im Nachgang gehört, die sich darüber beklagt haben, wie chaotisch teilweise die Abläufe bei AEW sind. Und das ist ja,
glaube ich. Also ich glaube, der war halt natürlich auch, also der ist halt hier zu einer großen Company gekommen und sein Referenzpunkt für eine große Company war halt WWE und wie es dort funktioniert hat.
Ja, eben. Und ich glaube auch, dass so Sachen wie Sachen mit den, ne, man nimmt Tipps und Ratschläge nicht an. Also da muss man sich halt auch fragen, an wessen Seite da das Problem ist, ne? Weil das ist zum Beispiel was selbst ich damals für meiner kurzen Zeit hier bei einer Promotion, wo ich als Interviewer ein bisschen was gemacht habe und wo ich mal ein Tryout gemacht habe und sowas, was mir sofort gesagt worden ist, wenn die länger dabei sind, sprechen, dann hörst du zu. Ob du es dann nachher mitnimmst, kannst du dir noch überlegen, ne? Aber hör erstmal zu und da ist einfach viel kreuz und quer gelaufen. Also da haben wir auch schon damals drüber gesprochen, dass du da eher die Position in Richtung, die negative Position so ein bisschen in Richtung CM Punk schiebst. Ich sehe es halt so, dass da sehr harte Fronten aufeinander getroffen sind, dass von beiden Seiten
auf jeden Fall, ja,
Fehler gemacht worden sind. Aber CM Punk ist halt gescheitert. CM Punk ist auf der einen Seite ist er halt unglaublich gut eingeschlagen. CM Punk ist mitverantwortlich für das Wachstum von AEW für eine ganze Zeit lang gewesen. Und CM Punk ist im gleichen Atemzug auch mit dafür verantwortlich gewesen, dass die junge Promotion wirklich ins Chaos abgestürzt ist. So muss man es ja ganz klar sagen. Und wo sich diese Backstage-Probleme ja auch verteilt haben quasi und wie ein Lauffeuer, wo es weitergegangen ist, ne? Und wo du es auch als Zuschauer mitbekommen hast, dass es da Probleme gibt, dass die Shows nicht mehr konsistent gewesen
Absolut. sind. Absolut, also du hast halt wirklich diesen großen Einschlag eigentlich gespürt. Wir haben ja gerade Ricky Starks haben wir ja gerade angesprochen, der ist da sicherlich, das haben wir ja gesagt, ein Opfer geworden von genau dieser Phase ein bisschen. Und ja, ich glaube natürlich auch sicher ein Tony Khan ist hier zwischen den Stühlen gesessen. Der hatte hier sein Core-Roster, mit dem um die herum er eigentlich und mit denen er gemeinsam hier AEW gegründet hat. Auf der anderen Seite den großen Star, der hier, wie soll man sagen, der eigentlich sein Ticket war zum Mainstream und zum nächsten großen Schritt im Wachstum. Und da haben sich die Probleme immer weiter aufgeschaukelt. Und jetzt sitzt du sozusagen hier als Verantwortlicher dazwischen, darfst den einen nicht verkraulen, möchtest die anderen nicht verkraulen, bist noch im Grunde, also so gut kriegen wir das in der Außendarstellung mit, glaube ich, auch ein netter Typ, der auch niemanden jetzt wirklich irgendwie mal die Meinung geigen will. Wie gesagt, auf der anderen Seite nutzt du vielleicht auch Ressourcen, so wie ein Jim Ross oder andere Leute nicht, die du halt vorschicken kannst, wo du sagst, mach hier mal bitte für mich den Bad Cop, damit ich der Good Cop bleiben kann. Ja, und ich glaube, dass das, also CM Punk ist sicher nicht dran gescheitert. Klar, natürlich hat sich jetzt auch verletzt, das war nicht förderlich, aber wir haben jetzt auch bei der WWE gesehen, einen CM Punk kannst du auch locker ein halbes Jahr in den Shows einbauen mit einer Verletzung. Auch das funktioniert. Ja. Ich glaube, dass es da viele, viele Gründe gab. Was ich hoffe, dass es tatsächlich meine große Hoffnung ist, dass man aus der ganzen CM Punk-Geschichte wirklich was gelernt hat und dass sowas in der Art nicht mehr passiert in Zukunft.
Ja, auch da mal schauen, wie die Entwicklung von AEW auf jeden Fall sein wird. Das werden wir natürlich dann auch weiter beleuchten. Aber ich glaube, CM Punk, den hier am Ende zu nennen, das ist schon ganz passend, Markus. Wir haben hier natürlich nicht alle Namen genannt. Und auch da deswegen die Aufforderung an euch da draußen, wenn ihr da bestimmte Namen habt, die ihr einfach mal nennen wollt und da auch eure Begründung zu abliefern wollt, schreibt die gerne auf Discord, schreibt die gerne hier bei YouTube unter das Video und genauso, wenn da Namen dabei gewesen sind, die euch vielleicht gefehlt haben, vielleicht sagt ihr, ach, keine Ahnung, Jay Lethal zum Beispiel auch bei TNA so cool als Black Machismo oder so, ne, den können wir da noch mit reinnehmen oder so, schreibt das gerne in die Kommentare, weil wir haben ja natürlich auch nur begrenzte Zeit. Wir wollen hier keinen 3-Stunden-Podcast abliefern, dafür sind Markus und David zuständig, wenn es AEW-Reviews gibt.
Dafür gibt es bei uns auch keine Parole.
Das stimmt. Und schreib die gerne auf jeden Fall hier drunter, Markus. Hast du noch was Finales hier zu erwähnen?
Ja, ich glaube, also nur damit nicht dieser negative Grundton jetzt so mitschwingt. Jetzt haben wir natürlich über alle möglichen Dinge und Leute gesprochen, die nicht so gut funktioniert haben. Also erstens mal, ich glaube, der Großteil dieser Leute hat dennoch im Laufe der Geschichte von AEW vor allem großartige Matches geliefert, war ja teilweise auch ein Teil von guten und unterhaltsamen Storylines. Also das heißt ja nicht, dass die sozusagen verzichtenswert wären. Und auf der anderen Seite, weil natürlich, wir sprechen jetzt hier, wer ist gefloppt, wer hat nicht gut funktioniert. Es gibt auf der anderen Seite natürlich mindestens genauso viele Leute, die sehr wohl bei AEW funktioniert haben. Und gerade wenn wir jetzt Okada und Mercedes Moné erwähnt haben, also der dritte im Bunde, der ungefähr zur gleichen Zeit kam, ist ein Will Ospreay. Und für den läuft es ja zum Beispiel gerade sehr gut und der kommt auch sehr gut an. Also man muss das immer auch ein bisschen aus mehreren Blickwinkeln sehen. Vielleicht müssen wir auch mal einen Podcast machen. Wir werden ja vielleicht auch jetzt mal 5 Jahre Dynamite steht uns ja ins Haus.
Genau.
Da werden wir vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen, was hat auch bei AEW in den letzten 5 Jahren gut funktioniert. Und da werden wir sicher auch ein bisschen die andere Seite der Medaille beleuchten.
Ganz genau. Wrestling, das haben wir auch bei dem WWE-Podcast gesagt, Wrestling ist keine Einbahnstraße. Ne? Wrestling, da geht's immer hoch, runter, links, rechts, wie auch immer. Und wir waren auch viele Namen dabei, wo wir gesagt haben, die sind ja auch noch da. Und sehr oft ist es ein Gimmick, eine Geschichte oder wie auch immer, die dafür sorgen können, dass ein Wrestler, eine Wrestlerin plötzlich von super lame zu super interessant werden können. Ne? Mein Gott, also wir haben einen Swerve Strickland bei Hit Row gesehen und ein paar Jahre später ist er der interessantesten Figuren im Wrestling. Also so schnell kann das dann eben gehen und so ist eben dann eben auch Wrestling. Deswegen heute ein bisschen negativerer Einschlag. Wir werden schauen, wie wir das in den nächsten Wochen dann hier aufgreifen werden. Markus hat angesprochen, 5 Jahre AEW. Wir schwanken gerade so ein bisschen, was wir nächste Woche machen. Also entweder machen wir 5 Jahre AEW oder wir machen ein Retro-Thema. Wir müssen noch schauen, wie wir das mit einarbeiten werden. Das werdet ihr dann in der kommenden Woche erfahren, was es
hier gibt. Aber gebt uns auch da gerne Feedback, genau, was ihr gerne hören wollt. Also wenn jetzt alle hier sagen, 5 Jahre Analyse AEW, das wollen wir unbedingt, dann lasst uns das wissen, weil dann sollte das natürlich auch bekommen. Aber in irgendeiner Form, vielleicht passt es nicht hundertprozentig genau zum 5-jährigen Jubiläum, aber irgendwann, ich denke mal auf jeden Fall noch in diesem Jahr, werden wir ein bisschen ausführlicher auch drüber sprechen. Auch vielleicht, wenn wir dann die Details des neuen TV-Deals kennen, was sozusagen hier 5 Jahre AEW auch fürs Wrestling bedeutet haben.
Ganz, ganz genau. Und damit sind wir durch mit dieser Episode von Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser Episode. Ich finde, das war ein launiger Talk und ich sage, wir hören uns nächste Woche wieder, entweder zur Breaking News oder dann eben auch im regulären Wochenend-Podcast am Sonntag. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.